Wie kommt ein Mann aus Koblenz aufs offene Meer?
Das war im Grunde genommen so eine Geschichte. Wir sind ja hier an Rhein und Mosel, ne? Koblenz, einzige Stadt an Rhein und Mosel. Und ich wollte damals den Sportbootführerschein für ein kleines Motorbötchen machen, um hier ein bisschen auf Rhein und Mosel rumzuknattern. Und bin dann dafür in eine Sportbootschule hier in der Nähe gegangen, der auch Segelausbildungen anbietet. Und so kam eins zum anderen und plötzlich saß ich auf dem Eiselmeer auf einer Segeljacht und ja, da war es passiert.
Kann man denn hier überhaupt segeln?
Man kann das. Auf der Mosel gibt es sogar einen kleinen Verein. Das Problem ist hier natürlich immer die Geschichte mit den Brücken. Da kommt man natürlich nur mit einer gewissen Höhe durch. Aber ansonsten funktioniert das schon. Wind ist halt nicht so häufig.
Und war Ihnen das nicht zu langweilig? Was hat Sie denn dann da so abgeholt?
Wir sind ja nicht hier auf der Mosel gesegelt, sondern der bot halt damals diesen SKS-Schein auch an, so dieser erste Schein, so dieses erste Patent, was man zum Segeln machen kann. Und dazu halt auch einen entsprechenden Praxisturn in Holland auf dem Eiselmeer. Und da bin ich eine Woche mitgefahren und das hat mich abgeholt, genau.
Erinnern Sie sich noch an den Augenblick, wo es Sie so richtig gepackt hat?
Das ging eigentlich ziemlich schnell. Wir sind auf dieses Schiff drauf, in Lemmer war das, und ich war vorher noch nie auf einer Segeljacht gewesen. Also es war das erste Mal, dass ich da drauf bin und dann auch direkt schön mit 6 Mann auf so einem 37-Fuß-Ding, schön kuschelig und eng. Und das war irgendwie so eine eigentümliche Gemütlichkeit. Es war auch April noch, also Ostern, ein bisschen uselig draußen auch. Und wir saßen abends zusammen und haben dann da gepaukt für die Prüfung, tagsüber unterwegs gewesen. Und das war einfach klasse.
Also April, Lemmer, das ist ja jetzt nicht gerade irgendwie Mallorca bei 22 Grad. Was hatten Sie denn da an? Ich meine, da sind Sie doch festgefroren, oder?
Ja, also wie gesagt, ich wusste gar nicht genau, was mich erwartet. Man kriegt dann da Ölzeug, das konnte man sich da leihen. Und ich persönlich mag es ja sowieso lieber ein bisschen rauer, lieber so ein bisschen Norden, lieber so ein bisschen knackig auch, als irgendwie jeden Tag 30, 35 Grad. Das ist nicht so meins. Also von daher war das genau mein Ding gewesen.
Und wie ging es dann weiter?
Ja, ich habe dann, wie gesagt, nach dieser Woche den SKS gemacht, diesen ersten Schein. Bin dann 4 Wochen später direkt als frisch gebackener Superkapitän dann auf einer Charterjacht losgefahren. Erster eigenständige Turn, direkt das Boot auf Grund gesetzt und also so richtig Mist gebaut.
Wie das denn?
Ja, Eiselmeer ist ja nicht so das tiefste Revier. Nicht aufgepasst, blöd angestellt, bisschen blödes Wetter auch gehabt. Also so typische Anfängerfehler halt. Aber trotzdem wollte ich mich da durchbeißen und habe dann tatsächlich ein halbes Jahr später auch schon angefangen, nach einem Boot zu suchen. Was ich dann auch im Frühjahr 2009 tatsächlich gekauft habe.
Nochmal kurz zu der Grundberührung. Sind Sie dann so richtig mit allem Zick und Zack, also mit Seenotrettern, oder sind Sie da?
Ja, es ist nicht so dramatisch auf dem Eiselmeer. Man fährt dann da auf Grund, das Boot legt sich so ein bisschen auf die Seite. Es war schon unangenehm, klar. Ich hatte auch meine Freundin dabei, die sich da ein bisschen Schiss dann natürlich auch hatte. Und wir riefen dann über Handy natürlich tatsächlich einen Bergedienst an, einen Seenotretter. Dann kommt immer erst so ein privater Dienst, die da sich natürlich ein bisschen die Tasche mit voll machen wollen. Wir warteten dann aber auf die offiziellen Seenotretter. Die haben uns freigeschleppt und dann sind wir wieder zurückgefahren.
Aber Ihre Freundin segelt immer noch mit Ihnen?
Ja, obwohl sie damals gesagt hat, nie mehr natürlich. Macht sie aber bis heute noch.
Und Sie sagten, Sie sind dann relativ schnell dazu übergegangen, sich ein eigenes Schiff zu kaufen. Nach was haben Sie sich umgesehen und was ist es geworden?
Es ist eine Bavaria 32 Holiday geworden letztlich. Und ja, also ich war ja damals irgendwie auch noch echt ein Vollrookie und ich kannte im Grunde genommen auch nichts viel anderes als diese Bavaria-Segelboote, auf denen ich letztlich auch diese Ausbildung gemacht habe. Und dementsprechend habe ich auch nach solchen Booten geschaut, habe dann was Nettes gefunden, habe mir viel Mist und viel Schrott vorher anschauen müssen natürlich auch. Ja, und die begleitet mich bis heute, die Carpe.
Sie haben sie Carpe Diem genannt, Nutze den Tag. Hieß sie schon so oder haben Sie sie so genannt?
Nee, die hieß schon so.
Sind Sie abergläubisch? Umtaufen soll ja Unglück bringen.
Ja, also irgendwie stand das nicht zur Debatte. Den Namen fand ich eigentlich ganz lustig irgendwie, besser als Hoppetosse oder Wind oder irgendwie sowas. Und von daher habe ich dann irgendwie gedacht, komm, behältst du das. Und irgendwie ist der Begriff Carpe ja auch mittlerweile so ein geflügeltes Wort geworden und von daher bleibt das dabei.
Nochmal zu der Frage zurück, sind Sie ein abergläubischer Segler?
Abergläubisch ist vielleicht das falsche Wort. Man erwischt sich schon mal dabei, gerade wenn man viel allein unterwegs ist, jemanden für irgendwas verantwortlich zu machen, was man nicht so selbst im Griff hat. Also fürs Wetter oder wenn man irgendwo hinfährt und das klappt alles nicht so, wie man will, dann denkt man immer, Mensch, da muss doch irgendwo einer am großen Hebel sitzen und das irgendwie jetzt gerade in die falsche Richtung wieder steuern. Ist natürlich Kappes, weiß ich selber auch, aber klar, sowas taucht schon mal irgendwie auf, genauso wie man als Einhornsegler auch irgendwann anfängt, sich mit dem Boot zu unterhalten. Soll aber nicht gefährlich sein.
Also Sie pfeifen durchaus an Bord?
Ja. mache ich. Achso, darf man das auch nicht? Pfeifen? Keine Ahnung, wie gehört. Okay, versuche ich mal.
Sie sind in der Seglerszene sehr bekannt geworden mit Ihrem Buch, mit Ihrer Premiere Einhand über den Atlantik. Es ist ja schon so, dass man sich im Nachhinein so ein bisschen fragen kann, ob Sie da sehr idealistisch rangegangen sind, weil so unendlich viel Erfahrung hatten Sie nicht. Rückblickend gesagt, würden Sie denken, das war vielleicht ein bisschen blauäugig, wie Sie da rangegangen sind?
Ein Stück weit vielleicht schon, wobei das kein Hindernis gewesen ist im eigentlichen Sinne, denn sagen wir mal rein seglerisch habe ich mich schon fit genug gefühlt, dass ich hatte das Boot zu dem Zeitpunkt schon 2 Jahre, mein eigenes Boot, und war entsprechend viel auch schon damit unterwegs gewesen. Also ich hatte durchaus ein paar tausend Seemeilen schon auf dem Buckel, auch schon Erfahrungen gesammelt über Kojencharter auf den Kanaren, also auch schon mal Atlantiksegeln und auch mal Hochseesegeln gemacht, Schwerwettertraining schon mal absolviert. Nichtsdestotrotz weiß man vorher nicht genau, was einen da letztlich erwartet. Und von daher ist so eine gewisse Blauäugigkeit vielleicht auch gar nicht schlecht. Weil wenn ich vorher schon mal eine super schlechte Erfahrung gemacht hätte, dann fängt man doch vielleicht an zu grübeln und zu überlegen, gerade weil das Boot natürlich auch nicht so groß ist. Und von daher war das eher Vorteil als Nachteil. Und ich würde es heute, sofern man das so sagen kann, auch genauso wieder machen.
Wenn Sie zurückblicken auf Ihre damaligen Motive, unterstelle ich, hatte das auch was mit Freiheit zu tun, mit einfach lossegeln. Haben Sie diesen Wunsch bestätigt gefühlt oder war das noch eine andere Motivlage?
Bei mir war es persönlich so, ich hatte 2011 auch ein paar gesundheitliche Probleme. Ich hatte ja so ein leichtes Burnout und habe mit dem Tinnitus schwer zu tun gehabt, was mich dann auch wirklich so ein bisschen in so eine depressive Geschichte reingetrieben hat, was ich von mir eigentlich überhaupt nicht kenne. Ich bin eigentlich immer gut dabei und gut gelaunt und so. Und das hat mich schon damals ganz schön von Füßen geholt. Und letztlich hat es sicher damit auch zu tun gehabt, dass ich zusammen mit dieser neuen Leidenschaft, die ja dann ein paar Jahre vorher entstanden war, nochmal irgendwie was gesucht habe, wo ich gedacht habe, Mensch, so jetzt willst du es aber nochmal irgendwie wissen. Und es hat letztlich sehr gut funktioniert, muss man sagen.
War das eine selbstverordnete Therapie oder ist Ihnen das von außen sozusagen vorgeschlagen worden?
Nee, das war schon selbstverordnet. Es war damals auch so, als ich losfuhr, war ich noch auch in einer ambulanten Behandlung drin. Und der Mann, der mich da damals betreute, der war auch jetzt gar nicht von Anfang an so begeistert davon. Ich habe das aber dann auch durchgeboxt und durchgezogen. Und es ist dann letztlich Teil meiner Therapie gewesen, wenn man das mal so sagen kann oder will.
Wenn Sie andeuten, dass Sie vorher in einer, ich sage jetzt mal, schwierigeren Verfassung waren, würden Sie sagen, Sie haben aus dieser Zeit Lehren gezogen, die Sie bis heute beherzigen? War das nachhaltig?
Ist es insofern nachhaltig, als dass ich bis heute mich gut fühle und keine Probleme mehr habe in der Richtung. Das ist ja auch immer gerade ein schwieriges Thema, gerade wenn es so um psychische Sachen geht und sowas. Also für mich kann ich schon sagen, dass das doch schon nachhaltig was verändert hat. Vielleicht auch so im Kleinen nur so der Umgang mit bestimmten Dingen und sich auch nicht mehr in alles so reinzuwurschteln, wie man das vielleicht vorher gemacht hat, ja, würde ich bejahen.
Können Sie ein Beispiel aus Ihrem Alltag nennen, wo Sie das vielleicht dran festmachen, wo Sie sagen, früher, vorher war ich anders?
Ich mache mir heute nicht mehr so viel Sorgen. Also früher war das schon so gewesen, deswegen hat mich auch dieser Tinnitus, was wirklich kein Spaß ist, kann ich echt sagen, deswegen hat mich das damals so kalt erwischt, denn das hat mir Angst gemacht. Und ich als Kontrollfreak, der ich damals besonders war und heute noch im Kleinen so ein bisschen bin, versucht man sowas irgendwie unter Kontrolle zu bringen und das ist unmöglich. Das funktioniert nicht. Gerade bei so einem Tinnitus, was nicht so richtig greifbar ist. Und das hat mir dann irgendwie so ein bisschen Angst auch gemacht und das war eine sehr unangenehme Geschichte. Und das passiert mir heute in der Form so nicht mehr.
Hat es vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass Segeln und Kontrolle sich ja auch so ein bisschen widerspricht, weil am Ende die Marschroute gibt die Natur vor?
Naja, also ich finde schon, dass das auch durchaus was mit Kontrolle auf der einen Seite zu tun hat, denn wenn man das Boot und die Situation als solche nicht unter Kontrolle hat, dann ist schon, kann es auch schon echt gefährlich sein, gerade wenn man irgendwie weit draußen ist. Aber natürlich, da gebe ich Ihnen recht, ist es auch ein Stück weit Kontrolle abgeben, weil man ja nun einfach nicht so genau weiß, was da auf einen zukommt. Gerade wenn man lange draußen ist, Stichwort Wetter, oder auch einfach in irgendwelche Gebiete oder Länder oder Häfen fährt, wo man vorher einfach noch nicht gewesen ist.
Das ist genau das Stichwort. Sie hatten ja sozusagen 2 große Turns bisher auf der Uhr. Das eine war eben Richtung Westen. Und jetzt sind Sie kürzlich zurückgekommen von Ihrer Tour Richtung Osten. Wo sind Sie gewesen?
Ich bin einmal rund Skandinavien gesegelt, sprich ich bin losgefahren auf der Insel Fehmarn, dann einmal quer durch die Ostsee bis nach St. Petersburg. in St. Petersburg dann ins Binnenrevier, ins Russische. Da gibt es also zwei Flüsse, zwei große Seen und auch letztlich einen Kanal aus, ja, aus kommunistischen, frühkommunistischen Zeiten noch in der Sowjetunion, der dann hochführt Richtung Barentssee. Da bin ich dann durchgefahren. Ja, und dann durch die Barentssee am Nordkap vorbei, die norwegische Küste wieder runter, durch Skagerrak zurück nach Fehmarn. Also eine klassische Umrundung der skandinavischen Halbinsel.
Wie lange haben Sie gebraucht?
Ich war insgesamt netto unterwegs gute 4 Monate, musste einmal unterbrechen, aus familiären Gründen, aber 4 Monate habe ich gebraucht, ohne mir aber auch allzu sehr Stress zu machen.
Als ich mir die Route Ihres Turns angesehen habe, muss ich sagen, dass ich da mit Begriffen konfrontiert war, die ich nicht mal aussprechen konnte, mit geografischen. Wie haben Sie sich vorbereitet?
Es fing ja sehr klein an. Ich wollte mal Richtung Osten und auch gerne mal Richtung Norden und guckte dann so auf Google Earth rum. Mensch, guck mal da, Ostsee und dann Botnischer Meerbusen. Was gibt es da für Möglichkeiten? Wollte aber eigentlich in Anführungszeichen nicht nur eine Ostsee-Geschichte machen, sondern auch durchaus ein bisschen weiter und ein bisschen länger fahren. Und sah dann irgendwann so, als ich bei St. Petersburg immer weiter reinzoomte, Mensch, guck mal, da ist ein Fluss, da ist ein See, da kann man vielleicht reinfahren und hin und her. Und so entstand letztlich dann die Idee und letztlich auch überhaupt diese Möglichkeit, von St. Petersburg aus durch das Binnenrevier in die Barentssee zu gelangen. Ja, und dann kam eins zum anderen. Man fängt dann an, im Internet hauptsächlich erstmal zu recherchieren. Hat das schon mal jemand gemacht? Kann man da überhaupt mit dem Segelboot durch? Wie sieht das mit Brücken aus? Was braucht man für Genehmigungen? Und letztlich hat mir mein Freund Viktor geholfen, der mich ja auch begleitet hat auf diesem russischen Teil der Reise. Klar, als Muttersprachler hat der natürlich da nicht die Barrieren, die ich hatte. Und zum Zweiten hatten wir dann später vor Ort auch einen Sale Agent, der sich um viele Dinge, sprich um Anmeldungen und Genehmigungen gekümmert hat.
Der besagte Freund Viktor, von dem Sie gerade sprachen, den kennen Sie hier aus Koblenz.
Genau, mit dem war ich schon sehr häufig segeln in den letzten Jahren. Das ist so ein loser Freundeskreis, hier ein anderer benachbartes Städtchen. Und wir sind eigentlich 1 bis 2 Mal im Jahr unterwegs auf Charterbooten dann. Und daher kennen wir uns schon seit, ja, sicher 6, 7 Jahren.
Sie haben es gerade schon angedeutet mit einer gemeinsamen Sprache. Also Englischkenntnisse waren jetzt nicht so verbreitet, entnehme ich dem.
Also in St. Petersburg durchaus. St. Petersburg ist ja im Grunde genommen ja eine westliche Metropole, kann man sagen, auch wenn es im Osten liegt, eine Weltstadt. Da sprechen auch viele Leute Englisch, auch Wladimir, unser Sale Agent, perfektes Englisch. Aber sobald man wirklich St. Petersburg verlassen hat, ist das mit dem Englischen vorbei. Und da braucht man dann entweder selbst fundierte Russischkenntnisse, und zwar nicht nur sprechen, sondern vor allen Dingen auch lesen. Ne? Durch die Seekarten ist alles auf Kyrillisch. Die ganze Kommunikation, alles nur auf Russisch. Und wenn man da niemanden hat, der das sprechen kann, dann ist man verloren.
Mit welchem Navigationssystem waren Sie denn eigentlich unterwegs? Die Russen haben doch jetzt eigentlich auch ein eigenes satellitengestütztes System. Funktioniert das schon?
Ja, wir haben also das normale GPS genutzt, was ja weltweit funktioniert. Was ein bisschen tricky war, die Karten entsprechend zu bekommen. Es gibt gerade für das russische Binnenrevier, gab es damals nur elektronische Karten von einem kanadischen Anbieter, Transas. Ich glaube, die sind kanadisch. Und die haben mir das damals freundlicherweise auch für Umme zur Verfügung gestellt. Papierkarten muss man immer in Russland besorgen. Das kriegt man also hier nicht gekauft, auch nicht übers Internet. Das war auch so ein bisschen tricky, aber letztlich haben wir das auch alles hinbekommen.
Und wenn man so mehr auf die Banalitäten des Alltags guckt, Diesel, Wasser, Knäckebrot?
Ja. Also es ist tatsächlich so, dass es keine wirkliche Infrastruktur gibt für Sportboote und auch Segeljachten. Es gibt in der Nähe von St. Petersburg durchaus schon nochmal irgendwo einen Schwimmsteg und auch einen Yachtclub, aber längst nicht so, wie man das hier aus Mittel- und Westeuropa kennt. Das Gleiche gilt natürlich für Dieselversorgung, Trinkwasserversorgung. Das muss man dann wirklich immer irgendwie vor Ort irgendwie organisieren. Dann quatscht man zur Not irgendwie jemanden an, der einen zur nächsten Tanke in 50 Kilometer Entfernung fährt. Und ja, man muss ein bisschen vorausschauend halt da unterwegs sein, weil wenn der Diesel ausgeht im Binnenrevier, ist schlecht.
Und ist er Ihnen ausgegangen?
Nee. Und Trinkwasser ist übrigens ein sehr interessantes Thema, weil dieser Onegasee, der zweitgrößte europäische See, der hat Trinkwasserqualität. Das war ja auch was ganz Neues für mich, dass man auf einem See ist und dann einfach die Pütz reinhält und den Tank voll macht damit. Und das ist wie Wasser aus der Sprudelflasche. Perfekt.
Haben Sie irgendeine Erklärung dafür, warum Segelsport, Wassersport nach Ihren Schilderungen in dem Bereich nicht so ausgeprägt ist wie jetzt in Skandinavien oder so? Gibt es da eine Erklärung für?
Ja, ich gehe einfach mal davon aus, dass das in erster Linie auch noch so ein wirtschaftliches Ding ist. je weiter man sich doch von den großen Städten entfernt, wird das doch sehr einfach und sehr ländlich alles. Also wir waren da in Dörfern und Orten, wo es keine asphaltierten Straßen gibt, keine Wasserversorgung in den Häusern, teilweise keine Elektrizität. Und dann wäre es natürlich schon komisch, wenn es da plötzlich einen super Yachtclub dann auf einmal geben würde, wenn die Leute schon an diesen einfachen Dingen da sparen müssen. Ich bin aber guter Dinge, weil das Revier wirklich so schön ist, dass da in den nächsten Jahrzehnten sicher noch mal was passieren wird.
Gab es auch Formen von Armut, die Sie schockiert haben?
Schockiert vielleicht nicht. Also man läuft da manchmal schon rum und dann überlegt man so, Mensch, soll man die Leute jetzt irgendwie mitleiden oder soll man das bewundern oder bemerkenswert finden? Und ich finde, es ist so eine Mischung aus beidem, denn die Leute sind nicht unzufrieden oder unglücklich. Ganz im Gegenteil. Man ist also teilweise wirklich in die ärmlichsten Verhältnisse gekommen und Gegenden, wo man gedacht hat, Mensch, der Zweite Weltkrieg ist gerade 14 Tage vorbei. Und die Leute waren sofort zur Stelle, unaufgefordert mit Hilfe und Unterstützung und haben sich angeboten und waren interessiert. Und das war also fantastisch.
Stichwort Zweiter Weltkrieg. Sie haben sich da in einer Region befunden, östlich Europa, wo ja die Deutschen nun wahrlich sich nicht mit Ruhm bekleckert haben. Wie ist Ihnen Ihre Nationalität reflektiert worden?
Auch überraschend positiv. Also gerade im Bereich St. Petersburg, also ehemals Leningrad, haben die Deutschen tatsächlich richtig gehaust. Und gerade auch in dieser Gegend waren die Leute sehr offen und hilfsbereit und gerade Deutschen gegenüber, das haben die auch immer selber betont, total respektvoll. Also das ging teilweise so weit, dass es mir selbst schon so ein bisschen unangenehm wurde, aber die haben halt totalen Respekt davor, dass Deutschland nach dem Krieg und nach dieser dunklen Zeit, muss man ja sagen, es dann doch irgendwie geschafft hat, wieder so eine florierende Wirtschaft und auch so ein offenes und demokratisches Land zu werden. Und da haben die außerordentlichen Respekt vor. Und von diesen alten Geschichten, da redet eigentlich keiner mehr von, denn die sagen im Umkehrschluss eher, wir haben uns auch nicht mit Ruhm bekleckert. Und gerade die Kommunisten sind da auch immer noch echt verschrien. Die will da keiner zurückhaben. Die leben also mehr im Heute und in der Zukunft als in der Vergangenheit. Fand ich sehr positiv.
Das muss doch ein großartiges, warmes Gefühl gewesen sein, wenn man auch so willkommen sich auf einmal fühlt in einer Region, wo man vielleicht gar nicht damit gerechnet hat, oder?
Richtig. Man muss aber auch wirklich erst lernen, damit umzugehen. Also ich bin ja jetzt gerade den Film am Produzieren und sehe dahingehend auch wieder ganz viele Geschichten, die ich so gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Wir sind dann teilweise irgendwo spät abends an irgendwelchen Barkassen längsseits gegangen, wo wir eigentlich dachten, da kann überhaupt kein Mensch mehr drauf leben. Da lebten dann aber irgendwie zwei Männer drauf und die kamen sofort raus und haben uns mit Wasser versorgt und zum Essen eingeladen und Diesel besorgt und so weiter. Und das ist manchmal so herzlich und so fremd für unser Eins, da muss man sich wirklich erstmal dran gewöhnen. Wenn man es dann aber hat, ist es einfach klasse und man kann da auch für sich selbst wirklich was mitnehmen.
Was für eine großartige Erfahrung.
Ja, fantastisch, wirklich. Also,
haben Sie im Vorfeld eigentlich auch so ein bisschen die Nachrichten verfolgt? Weil das Verhältnis, ich sage jetzt mal, zwischen der EU und Russland ist ja auch im Augenblick so ein bisschen, es gibt da ja so diese komischen Manöver, quasi Zwischenfälle in der Ostsee. War das für Sie mal ein Thema, dass Sie gesagt haben, das behalte ich jetzt aber mal ganz genau im Auge und blase das vielleicht deswegen auch ab?
Nee, also ich habe das durchaus verfolgt. Und wenn man vorhat hinzufahren, gerade mit dem Schiff und auch ins Nordmeer oben, wo wirklich viel Militär auch ist von den Russen, dann verfolgt man das natürlich auch mit einem anderen Interesse, als wenn man da das irgendwie abends in der Tagesschau sich nur anguckt. Es ist aber so, und das ist auch der Eindruck, hat sich auch da vor Ort bestätigt, das ist auch wirklich viel so diplomatisches Hin und Her, was da so ein bisschen stattfindet. Und so ganz klassisch kann man einfach sagen, die Leute da vor Ort, die sind auch nicht politisch. Und die wollen einfach alle nur in Ruhe und Frieden mit ihren Kindern und Familien leben, ein bisschen Wohlstand haben und alles andere interessiert die überhaupt nicht. Ne? Und was da auf der weltpolitischen Bühne stattfindet, also da hatte ich mir jetzt nicht so große Sorgen gemacht.
Gab es auch mal Areale, wo sie nicht hin durften? Also Stichwort militärisches Sperrgebiet?
Ja, gibt es jede Menge. Also gerade wenn man dann oben ins Weiße Meer kommt, aus dem Binnenrevier wieder raus, auf die offene See, da gibt es sehr viele militärische Sperrgebiete. Sind wir natürlich auch mal reingefahren, aus Versehen. Haben auch Atom-U-Boote aus nächster Nähe gesehen, die da auftauchten. Und auch gerade bei Murmansk sind sehr viele Sperrgebiete. Aber auch alles sehr professionell und auch freundlich organisiert. Man wird da über den Funk super betreut und durchgeleitet. Und wenn da irgendwo nichts los ist, gerade sagen die auch, komm, fahr durch und schwamm drüber. Also es ist wirklich nicht so dunkel und furchtbar, wie man das so als Kind im Kalten Krieg vermittelt bekommen hat.
Wie muss ich mir denn so eine Begegnung mit einem Atom-U-Boot vorstellen? Guckt dann auf einmal ein Periskop aus dem Wasser, oder?
Ich sah schon auf meinem Navigationsgerät schon die ganze Zeit so ein paar andere Schiffe da rumfahren. Kleine Schlepper, kleine Barkassen. Und die fuhren da immer kreuz und quer und kringeln und rechts und links. Und ich dachte, was machen die hier? Waren auch keine Fischerboote, die das schon mal typischerweise machen. Und bin dann irgendwann hochgegangen, um das auch nochmal so richtig aus nächster Nähe mir anzugucken. Und dann tauchte tatsächlich ungefähr 500 Meter entfernt von uns ein Atom-U-Boot auf. Also ein riesen Kasten. Und dann standen auch irgendwie ein paar Leutchen oben auf diesem Turm drauf, die uns mit Ferngläsern misstrauisch beäugt haben. Kurze Zeit später ging es dann auf den Funk los. Was macht ihr hier? Ihr müsst hier sofort raus. Aber auch mit dem Hinweis zu eurer eigenen Sicherheit. Nicht etwa, weil wir da als Spione unterwegs waren oder sonst irgendwie was. Und am Ende war das undramatisch und freundlich, aber natürlich ein fantastisches Erlebnis, weil wann sieht man schon mal so ein riesen russisches Atom-U-Boot aus nächster Nähe? Das war schon klasse.
Woher wussten Sie denn, dass das ein Atom-U-Boot ist? Aus Roter Oktober oder wie?
Nee, mein Freund Viktor an Bord, der kennt sich da tatsächlich ein bisschen aus. Und der sagte dann auch direkt, das ist hier so Oskar 2-Klasse, heißt das Ding. Das ist scheinbar diese gleiche Baureihe wie damals die Kursk, die da tragischerweise versunken ist in der Barentssee. Und so ein Otto war das dann auch. Also unfassbar.
Die Kursk war damals ja ein wirkliches Drama, was, glaube ich, jeder Mensch, der einen gewissen Bezug zur christlichen Seefahrt hat, mit großer Beklemmung verfolgt hat, als sie dann die fragliche Region passiert haben. Ist das Ihnen auch nochmal durch den Kopf gegangen?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben das also auch auf der Seekarte, kann man das bis heute sehen, diese Stelle, wo das war. Das ist nordöstlich von Murmansk. Da sind also bis heute Schifffahrtshindernisse auf der Seekarte eingezeichnet. Und klar, denkt man da dran. Wir haben auch, ohne dass das pathetisch sein soll, auch tatsächlich eine Gedenkminute auf dem Schiff eingelegt und auch eine Dose Bier ins Wasser gekippt und auch den Jungs gedacht. Denn es war wirklich tragisch, gerade wenn man bedenkt, dass es nicht weit vom Festland entfernt war und in Anführungszeichen nur in 100, 110 Meter Wassertiefe. Ja.
Sie haben einmal angedeutet, dass Sie Ihre Reise zwar einerseits begleitet von Viktor verbracht haben, aber andererseits auch einmal unterbrechen mussten. Warum mussten Sie unterbrechen?
Ja, es ist so, dass mein Vater schon seit mehreren Jahren erkrankt ist und der da auch entsprechend in Behandlung war. Und zu dem Zeitpunkt, als ich losgefahren bin, ging es ihm eigentlich sehr gut. Deswegen bin ich auch losgefahren. Ich habe also da vorher auch hin und her überlegt, kann ich das machen? Er hat mich aber auch selber in der ganzen Geschichte immer bekräftigt und hat gesagt, Junge, mach das und fahr. Und leider war es dann so, dass je länger ich unterwegs war, wurde das dann doch schlechter. Ich habe dann regelmäßig mit meiner Schwester in Kontakt gestanden und es war dann so, dass ich in Norwegen angekommen schleunigst zusehen musste, dass ich wieder nach Hause kam und habe es dann auch tatsächlich rechtzeitig nach Hause geschafft. Aber eine knappe Woche später ist er dann tatsächlich auch verstorben, was natürlich echt ein Drama war. Ne?
Haben Sie erwogen, den Turn abzubrechen?
Klar denkt man darüber nach. Es war aber so gewesen, dass das Boot zu dem Zeitpunkt in Kirkenes stand, also richtig weit oben, 71 Grad Nord, wo im Winter wirklich alles zufriert, alles mit dickem Eis zugepackt ist. Es gab da keine Möglichkeit, das Boot an Land zu stellen, keine entsprechenden Einrichtungen. Und selbst wenn man das hätte machen können, ist es immer noch fraglich, ob ein Boot so einen minus 40 Grad Winter da oben überlebt. Und habe mich dann letztlich dazu entschieden, auch weil ich schon gewusst habe, dass mein Vater das auch so gewollt hätte, nicht mich zu verkriechen und in Trauer zu versinken, sondern das Angefangene zu Ende zu führen und letztlich auch diese Zeit, die ich dann ja auch wieder alleine auf dem Schiff war, zu nutzen, um das Ganze zu verarbeiten und auf die Reihe zu kriegen.
In der Info der Talk heute mit Segler und Autor Guido Dwersteg. Sie haben sich einen Musiktitel gewünscht. Welcher ist das?
Von Reinhard May, Einhandsegler. Ich finde das Lied an sich schon mal schön, es ist eine klasse Melodie, aber auch der Text, finde ich, hat sehr viel und transportiert auch wirklich viel, was so mit alleine unterwegs sein und gegen Wind und Welle und Querulantentum zu segeln.
Du hast die Leinen losgeworfen mit einem Wort. Alle Ketten, aller Ballast gehen über Bord. Hast einen Strich gezogen, deinen Kurs bestimmt, ins Logbuch eingetragen und das Ruder getrimmt. Du bist aus dem Hafen auf das offene Meer freigekommen. Der Wind fällt in die Segel und du hast Fahrt aufgenommen. Dein Bug spaltet die Wellen und pfeilschnell zischt dein Boot über die Kämme und es fliegt die Gisch. Dein Kielwasser säumt schäumend deine Bahn. Ein Handsegler auf dem Ozean.
Heute zu Gast bei NDR Info der Talk Guido Dwersteg, Autor und Segler. Bei Reinhard May heißt es auch, allein in einem zerbrechlichen Kahn. Haben Sie sich auf Ihrer Carpe Diem auch schon mal gefühlt wie allein auf einem zerbrechlichen Kahn?
Ja, durchaus. Die Momente gab es. Also gerade auf dem Atlantik-Turn, auf dem Rückweg über Nordatlantik, da bin ich doch schon auch im knackigen Wetter unterwegs gewesen. Und dann stellt man sich hier und da natürlich schon mal die Frage, ob das Boot das auch alles so mitmacht und aushält, was da gerade passiert. Zumal man ja erstens keine richtigen Erfahrungswerte hat von vorherigen Hochseeturns. Aber am Ende steht dann tatsächlich doch, dass so ein kleines Kunststoffbötchen deutlich mehr aushält, als man wirklich für möglich hält.
Wie lang ist die Kappe?
9,95 Meter. Also eigentlich eher ein tendenziell kleines Boot für so eine Reise, 32 Fuß.
Und woran macht man dann fest, dass es jetzt demnächst Probleme geben könnte? Dass dann fängt der Mast an zu knarzen oder die Segel bersten oder was war passiert?
Ja, also auf dem Nordatlantik war es insbesondere der Wellengang gewesen. Der Wind ist ja oft nicht so das Problem beim Segeln, sondern wirklich der Seegang. Und wir hämmerten dann tatsächlich gegen 5, 6, teilweise 7 Meter hohe Wellen. Und man muss sich vorstellen, das Boot springt dann teilweise über die Wellenkämme ins nächste Tal rein, fällt also richtig ins Wasser rein und das scheppert und kracht, dass man unter Deck wirklich denkt, so bei der nächsten Welle bricht das Ding in 5 Teile. Aber es passiert nicht.
Wieso sind Sie unter Deck und nicht an Deck bei so einem Wetter?
Ja, also gerade auf so einer Langfahrt über mehrere Wochen nonstop auf See spielt sich das doch meistens unter Deck ab. Man kann nicht die ganze Zeit oben sitzen, man hat auch nicht die ganze Zeit Lust oben zu sitzen. Das Boot steuert sich die meiste Zeit über eine Windsteueranlage selbst. Wenn man jetzt eine Crew an Bord hätte, könnte man natürlich dann entsprechende Wachen gehen und Wachen einteilen. Aber man ist auch viel unter Deck, man muss ja auch mal schlafen und essen und mal auf die Navigation schauen und so weiter.
Wie funktioniert so eine Windsteueranlage?
Das ist im Grunde genommen ein System, wo man einen bestimmten Winkel zum Wind einstellen kann. Und dieses System sorgt dann dafür, dass das Boot in diesem Winkel verbleibt und weiterfährt, ohne dabei Strom zu verbrauchen. Das ist also ein rein mechanisches System, was sehr wichtig ist auf dem Segelboot, weil ja kein Motor läuft und Strom produziert. Und das bedeutet letztlich aber auch, wenn der Wind sich ändert und dreht, ändert sich auch der Kurs entsprechend, was dann rein segeltechnisch eine recht sichere Sache ist. Man muss aber dann schon auch ab und zu mal gucken, fahre ich überhaupt noch in die richtige Richtung.
Stichwort Schlafen. Wie gehen Sie mit Schlafmangel um?
Ja, das ist auch beim Alleinesegeln natürlich ein schwieriges Thema. Habe ich mich vorher auch so ein bisschen schlau gemacht und mir wurde damals erzählt, ja, mehr als 10 Minuten, Viertelstunde am Stück geht nicht. Dann musst du immer gucken, ob da irgendwie ein anderes Schiff kommt und so weiter. Ich halte das mittlerweile für Quatsch. Also wenn mir einer erzählt, er kann über Wochen hinweg im Viertelstunden, 20-Minuten-Rhythmus schlafen, ohne durchzudrehen, der muss ein medizinisches Wunder sein. Ich habe das nachher so gehalten, dass ich in Küstennähe oder in Gebieten mit starkem Schiffsverkehr, sagen wir mal so 20 Minuten, halbe Stunde mich hingelegt habe und geschlafen habe, dann klingelte die Eieruhr und man musste gucken, ob alles in Ordnung ist. Sobald man aber wirklich weit draußen ist und auch weit weg von diesen typischen Schifffahrtsrouten, kann man sich auch einfach mal 2, 3 Stunden hinlegen.
Und hat das immer geklappt oder sind Sie dann doch mal irgendwie im Angesicht des Tankers aufgewacht?
Nee, also küstennah gab es durchaus mal so die ein oder andere nahe Begegnung mit Fischerbooten insbesondere, weil die scheren sich wirklich einen Dreck, muss man sagen, um Sportboote. Die fahren dahin, wo die Fische sind. Und wenn da ein Segler entlangkommt, dann hat der zu verschwinden. Aber weit draußen war das eigentlich alles safe.
Die Szene, die ich als am dramatischsten empfunden habe, so wenn ich zu Hause saß und verfolgt habe bei Facebook etwa, was Sie da unternommen haben, dass Sie auf einmal ziemlich viel Wasser im WC-Raum hatten. Wo kam das denn nun wieder her?
Genau, das war jetzt auf dem Norwegen-Turn, Russland-Norwegen-Turn. Da ist irgendwas aus dem Regal in der Nasszelle rausgefallen und hat dabei den Wasserhahn geöffnet. Ich habe also einen Wassertank auf dem Schiff für Brauchwasser zum Duschen, Waschen etc. Und ich habe das natürlich in dem Wind oben und in der Geräuschkulisse nicht mitbekommen. Und irgendwann hörte ich aber was plätschern unten. Und da waren aus diesem Frischwassertank eben über den geöffneten Wasserhahn schon über 100 Liter Wasser ins Schiff gelaufen, die dann da munter durchs Boot schwappten, bei wirklich auch knackigem Seegang und viel Wind. Und dann galt es natürlich erstmal, dieses Wasser wieder irgendwie aufzusammeln, dass das sich nicht überall verteilt, weil je weiter das irgendwie in die Ecken kriegt, umso schwieriger ist es nachher wieder zu rauszukriegen. Ja, das war nicht so schön.
Woher wussten Sie denn, woher das Wasser kommt?
Weil der Wasserhahn noch lief, als ich runterkam.
Also es war nicht das Übliche, dass man erst reinschlabbern muss, um zu testen, ob es jetzt Salzwasser
ja,
oder
doch, süß. Ja doch, das macht man sowieso. Das ist eine Standardbewegung, Finger rein und einmal in den Mund stecken. Ist das salzig oder ist das süß? Aber es war sehr klar. Es war ja zunächst sehr isoliert in diesem Toilettenbereich, sag ich mal, in dieser Toilettenkammer oder Koje oder wie man das nennen mag. Und es schwappte dann aber natürlich raus und war schnell klar, wo es herkommt. Nicht von draußen, Gott sei Dank.
Als Autor sind Sie auf vielen verschiedenen Medien unterwegs und es fällt doch auf, dass wenn Menschen Rezensionen über ihre Sachen schreiben, dass dann sehr oft gesagt wird, dass sie sehr offen auch über ihre Zweifel und über die schlechten Momente beim Segeln sprechen. Mir ist zum Beispiel sehr in Erinnerung bei Einhand über den Atlantik, dass eigentlich sie immer wieder erwähnen, auch einklarieren, ausklarieren, Zoll vor, Zoll zurück, dass das so im völligen Widerspruch steht zu der Vorstellung, ach, jetzt segle ich los und keine Grenze hält mich auf und ich bin ein freier Mensch. Wo sehen Sie selber das Benefit, was Sie am meisten den Menschen bieten können, die Ihnen, sei es bei Facebook, über Ihren Blog, sonst wo folgen?
Ja, also zum ersten Teil der Frage, es ist tatsächlich so, dass je weiter man da irgendwo so in die Karpaten segelt, also jetzt hier insbesondere in die Karibik, wo wirklich jedes Inselchen ja ein eigener Staat quasi ist, zumindest in den Westindies, dass da unheimlich viel Bürokratie betrieben wird. Sprich, da muss man also wirklich, wenn man ankommt, irgendein Formular ausfüllen, irgendeinen Stempel sich holen, irgendwo Geld bezahlen, in irgendeiner Hütte, wo wirklich den ganzen Tag nur einer sitzt, um dieses Formular auszufüllen. Und man fragt sich, warum? Da guckt nie mehr ein Mensch drauf. Im Grunde genommen geht es wahrscheinlich darum, das finanzielle Ding irgendwie, und die wollen wahrscheinlich auch irgendwie grob wissen, wie viel kommen, wie viel gehen. Aber das ist manchmal schon ein bisschen schwierig. Also wenn man dann auch vorher irgendwie wochenlang unterwegs war und muss dann anschließend noch 5 Stunden durch die Bürokratie, das nervt schon mal. Ne? Das ist, klar, das ist auch irgendwo ein gewisser Widerspruch zu Freiheit und Abenteuer wieder zurück in die Amtsstube. Das Zweite, was war das jetzt nochmal?
Was, glauben Sie, unterscheidet Sie von anderen Autoren, die versuchen, das Segeln auch an den Kunden zu bringen?
Also was ich auch schon hier und da in Büchern über Segelreisen vermisst habe, war, dass das oft so, das war immer alles toll. Also es war immer fantastisch und immer abenteuerlich und immer ein Highlight hat das nächste gejagt. Es gibt ein paar Ausnahmen, Wilfried Erdmann will ich da nennen, der also auch durchaus immer mal gesagt hat, wenn es mal nicht so gut lief. Aber oft ist es dann wirklich so, ja, man bekommt schnell den Eindruck, die Leute haben sich da einen Lebenstraum verwirklicht und dann muss es auch toll gewesen sein. Und man muss der Ehrlichkeit auch insofern gerecht werden, dass eine wochenlange Reise auf einem Segelschiff auch nicht immer schön ist. Das ist oft toll und das ist oft ganz schön und man kann ganz viele Dinge fürs Leben und auf Lebenszeit mitnehmen, aber es gibt auch schon regelmäßig Momente, wo man denkt, verdammt nochmal, was machst du hier? Warum bist du nicht zu Hause und liegst auf der Couch und ne, hast einen Kühlschrank voll Essen und weißt, hast Land unter den Füßen? Und das gibt's auch, wo man das dann durchaus mal in Frage stellt. Und ich finde es halt schon auch wichtig, das dann auch den Leuten zu sagen. Weil wenn alle immer nur schreiben, ist alles immer super und klasse. Und die fahren dann los, die Leute, und denken, es kann eigentlich nur super und klasse werden. Und dann wird's das plötzlich irgendwann mal nicht. Oder ist irgendwann mal nicht, dann, ja, dann ist man doch auch, glaube ich, enttäuscht, ne? Oder zumindest verwirrt.
Stichwort Leben vom Segeln. Es gibt ja mehrere Menschen, auch die in Deutschland das versuchen. Da kommen dann modernere Methoden auf wie Crowdfunding, was Sie zum Beispiel auch gemacht haben. Wie sind Sie das angegangen?
Ich hatte ja durch diesen ersten Turn über den Atlantik schon irgendwie, so plötzlich das anhört, eine gewisse Fanbase über den Blog und über die Filme und über das Buch letztlich auch. Und ja, da lag die Idee natürlich nahe, versucht es doch einfach mal. Einen Teil der Kosten über ein Crowdfunding zu finanzieren, habe mir dann eine Plattform mit Startnext rausgesucht, habe mal geschaut, wie machen das andere, gibt es vergleichbare Projekte, wie packt man sowas am besten an. Und bei Startnext lief das dann so, dass das im Grunde genommen nicht wie eine Schenkung durch die Förderer ist oder eine Spende in dem Sinn, sondern im Grunde genommen, man bietet eine entsprechende Gegenleistung an, ein Mitbringsel vom Turn oder ein Hörbuch oder signierte Bücher und bekommt dafür dann natürlich etwas mehr Geld, als das im Laden kosten würde. Und so habe ich ein paar tausend Euro tatsächlich einsammeln können, was natürlich klasse war.
Was war denn das meist nachgefragte Gimmick?
Was ganz schnell weg war, waren die Tagesturns. Also ich habe 2 Tagesturns auf Carpe Diem in der Ostsee auch angeboten und die waren nach 2 Stunden weg. Das war komischerweise auch das Teuerste, wenn ich das vorher gewusst hätte.
Das werden Sie jetzt also beim nächsten Crowdfunding dann anbieten?
Oder? Da gibt es nur Tagesturns. 100 Stück.
Wenn Sie schätzen sollten, was denken Sie, wie viele Menschen können in Deutschland tatsächlich leben vom Segeln?
Kommt ja auch immer darauf an, was man für Ansprüche an sich selbst hat. Also ich kenne in der Tat ein paar Leute, die davon leben, im Sinne von Skippern, die also Ausbildungen machen, Fortbildungen, Schwerwettertraining, Hafenmanöver, solche Geschichten. Das sind aber alles Leute, die leben jetzt nicht irgendwie im großen Einfamilienhaus und haben noch eine 5-köpfige Familie zu versorgen. Es ist schon ein schweres Geschäft. Gerade weil natürlich auch ganz viele Freizeitskipper, sage ich jetzt mal, dabei sind, die im Urlaub auch mal für 3 Wochen irgendwo eine SKS-Ausbildung anbieten für kleines Geld. Ist schon schwer. Im Sinne von Bücher, Filme und Vorträge, ja, eine Handvoll vielleicht, wenn es hochkommt, würde ich sagen.
Und sehen Sie sich selber auch irgendwann, wenn Sie sagen, das ist ein Berufszweig auch oder ein Feld, auch als Ausbilder? Oder sagen Sie, das ist jetzt nicht so meine Baustelle?
Ich habe das schon gemacht. Ich habe das teilweise gemacht bei einer Segelschule. Es wird nicht so richtig gut bezahlt, das muss man leider sagen. Also man ist dann irgendwie, um da einfach mal eine Zahl zu nennen, kann man ja ruhig drüber reden. Man ist eine Woche unterwegs mit einem Boot voller Leute, für die man im Grunde genommen 24 Stunden am Tag die Verantwortung trägt. Und du kriegst 500-600 € dafür, für eine Woche. Du kriegst natürlich auch die Bordkasse, klar. Also du musst dich in der Zeit nicht selbst auf eigene Kosten verpflegen. Was ich aber denke, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und in der Regel wirst du auch in einer einzelnen Koje untergebracht. Aber dein Bruttoverdienst nach so einer Woche, die auch wirklich anstrengend ist, das sind 500-600 €. Und das ist nicht viel Geld dafür, dass man wirklich den ganzen Tag aufpassen muss, dass die Leute auch wieder heil und gesund nach Hause kommen und am Ende auch noch ihren Schein bestehen und bekommen. Und ich konnte mich da nicht so richtig für begeistern, muss ich sagen. Ich mache das jetzt noch immer im kleinen Rahmen, auf eigener und auf Charterbooten, aber nicht irgendwie besonders offensiv über eine Agentur oder Segelschule.
Hilft Ihnen da die Popularität?
Ja, das ist auf jeden Fall kein Nachteil, würde ich sagen. Also es kommen schon mal auch Anfragen direkt, ne, ob ich sowas anbiete, ob ich sowas mache. Und klar, die Leute kennen mich dann irgendwie über YouTube oder übers Buch, ne? Und dann wollen die natürlich gucken, geht das auch mit dem, irgendwie kann man den mal kennenlernen oder so.
Ja. Haben Sie das Gefühl, dass manchmal diese Menschen eine andere Erwartungshaltung an Sie haben, an die, ich sage jetzt mal, abstrakte Figur Guido Dwersteg? Und das ist dann nochmal was anderes, wenn Sie dem realen Skipper Guido Dwersteg gegenüberstehen?
Ob das immer so übereinstimmt, kann ich schwer beantworten. Also ich gebe mir schon Mühe, wenn ich einen Film mache oder ein Buch schreibe oder jetzt auch hier so ein Interview mache, mich nicht irgendwie zu verstellen. Also ich versuche schon dann der gleiche zu sein, der ich sonst auch bin. Von daher gehe ich mal davon aus, dass das im Großen und Ganzen übereinstimmt. Dass ich natürlich nicht immer der Spaßmacher vom Dienst bin und dass ich auch mal einen Tag habe, wo ich denke, so bitte weitergehen und mir jetzt mal nicht auf den Keks. Das ist, denke ich, nachvollziehbar, aber im Großen und Ganzen versuche ich schon authentisch zu sein und zu bleiben und ich glaube, das kommt auch bei den Leuten so ganz gut an.
Stichwort Verlust der Anonymität. Wenn Sie jetzt in einen Hafen einlaufen, Ihr Schiff ist bekannt, Sie sind bekannt, passiert Ihnen das dann auch teilweise, dass Sie so ein bisschen, naja, ich sage jetzt mal, in einem Maße angegangen werden, was Ihnen vielleicht auch nicht immer gefällt?
Also ein bisschen, ja, also man muss ja auch da insofern das ein bisschen sehen. Segeln ist ja jetzt in Deutschland nach wie vor immer noch so ein bisschen so eine Nischensportart. Klar trifft man in Häfen naturgemäß häufiger an Segler als jetzt irgendwie auf dem Zentralplatz in Koblenz, ja, logisch. Und entsprechend häufiger passiert das natürlich auch, wenn ich irgendwo in der Ost- oder Nordsee in den Hafen komme. Klar, da stehen regelmäßig mal irgendwelche Leute am Steg. Aber ich muss wirklich sagen, dass in über 90% der Fälle das auch total nett ist. Die Leute kommen und sind nicht aufdringlich und eher zurückhaltend. Viele trauen sich gar nicht zu fragen oder anzusprechen, sondern man merkt schon, die gucken mal und zeigen mal und hin und her. Ein paar Fragen auch. Und dann gibt es natürlich auch immer ein paar Spezialisten, die dann auch meinen, mal sofort aufs Boot kommen zu müssen und einen so ein bisschen zu vereinnahmen. Aber Jesus, also das spielt sich alles noch irgendwie in einem Rahmen ab, wo man sagen kann, Michael Jackson hat es, glaube ich, schwerer gehabt.
Unwesentlich. Ja. Was wollen denn die Menschen am meisten von Ihnen wissen?
So richtig wissen? Ich glaube, die meisten wollen einfach mal so ein bisschen schnacken. Ne? Und die wollen mal das Boot sehen und mal, Mensch, klasse, und wo kommst du her und wo fährst du hin? Und natürlich immer die Frage, was machst du als nächstes? Und viele erzählen dann auch, dass sie, also das finde ich schon beeindruckend, viele erzählen tatsächlich, dass sie wegen der Filme und des Buchs tatsächlich selbst zum Wassersport gekommen sind, was ich immer unglaublich finde, wie viele Leute sich davon haben inspirieren lassen. Ja, so läuft das dann irgendwie ab. Ne? Schön ungezwungen eigentlich.
Wenn Sie sagen, Sie haben viele Menschen inspiriert, Segeln gilt ja immer noch als sehr, sehr elitärer Sport. Nehmen Sie das auch so wahr?
Kommt drauf an, in welchem Hafen man sich aufhält und in welchem Revier. Also ich glaube, am Mittelmeer in Port Andratsch ist es durchaus immer noch ein bisschen elitär. Ja? Da ist das halt viel mit Status verbunden. Wer hat den größten, wer hat den längsten, so nach dem Motto. Ich glaube, an Nord- und Ostsee ist das, geht das schon doch deutlich mehr so in Richtung Breitensport. Da sieht man auch viele Chartercrews und viele Leute, die so ein-, zweimal im Jahr nur unterwegs sind. Klar, das ist so wie in den 80ern mit dem Tennis, dem haftet immer noch so ein bisschen was an, so nach dem Motto, Mensch, das ist eine kostspielige Geschichte. Wobei es das letztlich ja gar nicht ist, wenn man jetzt natürlich nicht gerade irgendwie eine 20-Meter-Yacht hat, aber wenn man irgendwie mit ein paar Leuten sich zusammentut und zweimal im Jahr ein Boot chartert, dann ist das nicht teurer, als wenn man irgendwie ins Hotel geht am Ende. Und man hat eine Tüte voll Spaß.
Eine andere Entwicklung, die ich als Hamburgerin mit großem Erstaunen beobachtet habe, war jetzt beispielsweise das Ende der Hanseboot nach mehr als 50 Jahren. Und auch in Häfen hat man immer wieder das Gefühl, dass viele Menschen doch so, ich sag mal, mittleren Alters sind. Wie erklären Sie sich, dass so wenig Nachwuchs in diesem Bereich ist?
Tja, das ist eine gute Frage. Vielleicht fehlt es auch einfach so ein bisschen an der Popularität im Ganzen. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass jetzt, wenn Boris Herrmann bei der nächsten Vendée Globe mitfährt, das schwierigste Segelrennen der Welt, kann man eigentlich sagen, wo das erste Mal dann ein Deutscher mitfährt, dass das nochmal so einen Schub gibt, dass also auch junge Leute so ein bisschen auf den Trichter kommen, Mensch, Segeln, das muss ja total geil sein und das will ich auch ausprobieren und kennenlernen. Und es leben halt in Deutschland nun mal auch nicht alle irgendwie an Küsten und am Meer. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man im Rheinland oder in Baden-Württemberg wohnt, dann ist man irgendwie eher schneller beim Bergsteigen oder Wandern als beim Segeln jetzt. Ne? Von daher, das könnte ein Grund sein, ne? die jungen Leute, da, dass die da noch nicht so heiß drauf sind.
Haben Sie Boris Herrmann schon mal selbst getroffen?
Nee, ich kenne den nicht. Also klar, ich kenne den aus dem Internet und irgendwie von Fernsehen und hin und her, aber persönlich kennengelernt haben wir uns noch nicht.
Soweit ich das von ferne beurteilen kann, bewegt sich Boris Herrmann ja in einem Bereich des Segelns, der sehr viel mit Hightech zu tun hat, mit High-End, mit Hochtechnologie. Sie selbst kommen aus dem IT-Bereich. Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen das teilweise auch mal geholfen hat, dass Sie vielleicht technische Zusammenhänge besser verstehen, dass Sie mit Navigation, mit Naturwissenschaften eher einen Bezug haben? Oder ist das völlig in die andere Richtung gedacht?
Also was Elektronik angeht, im Sinne von Navigation und Computertechnik, ist das auf jeden Fall ein Vorteil. Also das habe ich schon tatsächlich mehr als einmal gedacht, dass Otto Normalverbraucher oder Lieschen Müller, wenn die irgendwie eine Navigationssoftware auf dem PC installieren soll, um einen Turn allein zu planen, dass man das fast schon gar nicht mehr hinbekommt. Ne? Und da hatte ich natürlich schon einen Vorteil, auch wenn mal irgendwie was nicht funktioniert und man das irgendwie neu einrichten muss oder reparieren oder einen Fehler suchen. Das ist ein Vorteil, auf jeden Fall.
Also ist Segeln vielleicht heutzutage doch auch gar nicht mehr so naturverbunden, wie es vielleicht auch idealisierterweise dargestellt wird, oder?
Doch, das würde ich schon sagen. Also das Navigieren wird ja tendenziell einfach, wird ja im Grunde nur ein bisschen einfacher. Ne? Klar, man steht nicht mehr mit einem Sextant draußen, muss man jetzt auf der Ostsee vielleicht auch nicht machen, sondern viele machen das heute mit dem iPad, was ich total praktisch und easy finde und sehr komfortabel auch. Und wenn etwas einfacher und komfortabler ist, bietet das dann natürlich auch wieder mehr Zeit zum Müßiggang. Und dann ist man wieder bei der Natur irgendwo. Also das hat ein Für und ein Wider. Ne?
Heute zu Gast bei NDR Info der Talk, Guido Dwersteg, Autor und Segler. Herr Dwersteg, Sie machen YouTube-Videos, Livestreams auf Facebook, es gibt einen Film, es gibt DVDs, Hörbücher. Welches Medium ist Ihnen denn persönlich eigentlich am nächsten? Ich glaube, bei Instagram sind Sie nicht, oder?
Nee. Kann ich gar nicht bedienen, weiß ich gar nicht genau, was das ist, ehrlich gesagt. Ich bin viel bei Facebook, das ist auch, glaube ich, mehr so meine Altersklasse. Instagram ist, glaube ich, mehr schon so ein Jugendding geworden. Mein Gott, ich bin ein alter Mann. Und na klar, viel YouTube auch. Ne? Und da, also Internet im Ganzen bin ich schon nah dran.
Sie vermarkten ja Ihre Tipps auch zum Einhandsegeln. Und wenn Sie jetzt Menschen treffen, was würden Sie sagen, ist so der größte Fehler, den Menschen machen, die selber anfangen zu segeln und die dann auch selber anfangen mit dem Einhandsegeln?
Also viele trauen sich, glaube ich, zu wenig zu. Natürlich hat man Angst, wenn man das erste Mal irgendwie Einhand unterwegs ist. Klappt das? Wie komme ich aus dem Hafen raus? Wie komme ich in den Hafen rein? Man will das Boot nicht kaputt machen, gerade wenn es irgendwie noch gechartert ist oder einem Freund gehört oder sowas. Und man hat, glaube ich, oft viel zu viel Bedenken und viel zu viel Ängste, die man da mit sich rumträgt. Und meine Erfahrung ist wirklich, schnell und gut lernen tut man die Sachen, wenn man sie macht. Und wenn man auch Fehler macht und auch Lehrgeld dafür bezahlen muss. Aber es führt letztlich keinen Weg dran vorbei, die Dinge zu machen und sich zu trauen. Wenn man jetzt schlaflose Nächte deswegen vorher hat oder graue Haare bekommt, dann muss man natürlich grundsätzlich überdenken, ist es nicht besser, mit einer Crew zu fahren. Aber wenn man das möchte und den Anspruch an sich selbst hat, muss man die Sachen irgendwann einfach machen und ausprobieren.
Was ist denn Ihr eigener, sagen wir mal, absoluter seglerischer Albtraum? Was ist so das Szenario, wo Sie sagen, da kriege ich Schweißausbrüche und wälze mich in meiner Koje hin und her und sage, alles aber das bitte nicht.
Also es gab jetzt in Norwegen eine Situation, wo ich in Starkwind-Geschichte reingekommen bin, mitten in der Nacht mit Regengüssen und Seegang, genau in den Schären, also in diesem felsigen, engen Seegebiet oben in Norwegen. Und ich musste irgendwo in eine Bucht rein, weil weiter draußen wäre es noch schlimmer geworden. Und das habe ich unter Maschine versucht. Klar, man fährt dann da nachts nicht durch eine enge Einfahrt unter Segeln rein, also ich jedenfalls nicht. Und da kriegt man schon manchmal so Paranoia, was passiert eigentlich, wenn der Motor jetzt zum Beispiel mal ausfällt?
Was passiert denn dann, wenn der Motor ausfällt?
Ja, dann ist man in dem Sinn, in dem Moment nicht mehr manövrierfähig, man kann das Boot nicht mehr steuern und dann geht man ganz schnell dahin, wo der Wind einen bläst oder der Seegang einen treibt und das ist dann oft einfach auf dem Felsen, der dann in der Situation 20 Meter neben einem ist. Und dann ist das Boot natürlich kaputt, mal ganz davon abgesehen, was man da selbst an Schäden davon tragen kann. Und das Pendant dazu ist dann eben auf hoher See, raue See, irgendein existenzieller Schaden am Schiff. Also sprich, Rick kommt runter, Ruderschaden ist ein Klassiker. Also alles, was das Boot wirklich ernsthaft in Gefahr bringt und damit auch Leib und Leben.
Wenn man nochmal kurz auf diese Albtraum-Szenarien guckt und Ihre ganz individuelle Sicherheitsstrategie, wie lautet die?
Ich bin ein defensiver Segler. Also ich beobachte das sehr häufig, dass die Leute viel zu lange mit viel zu viel Tuch unterwegs sind. Die dann irgendwie das Gefühl haben, je schräger das Boot im Wasser steht und je mehr man am Ruder reißen muss, umso toller ist Segeln eigentlich und umso sportlicher ist es eigentlich. Und es ist genau das Gegenteil. Also ich habe mir wirklich angewöhnt, defensiv zu segeln, lieber früher zu reffen, sprich die Segelfläche zu verkleinern, die Belastungen für Mensch und Material klein zu halten und dann am Ende lieber eine Stunde länger unterwegs sein, aber mit einem intakten Boot und einem guten Gefühl sicher irgendwo anzukommen.
Wenn Sie nicht Segler und Autor wären im Jahr 2018, was wären Sie dann?
Astronaut. Nee, Quatsch. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das ist eine hypothetische Frage. Ich habe 15 Jahre lang ganz normal als Angestellter gearbeitet, bin mit Schlips und Kragen ins Büro gegangen. Kann ich mir heute auch nicht mehr so richtig vorstellen. Dann war ich lange selbstständig als IT-Mann, wie gesagt. Ja, und jetzt bin ich gerade irgendwie so auf dem Segelzug, sitze ich jetzt gerade und... Ja, mal schauen, was als nächstes irgendwie kommt.
Wenn Sie jetzt im Lotto gewinnen würden, ich sag mal amtlich siebenstellig, was würden Sie dann damit machen?
Ja, größeres Boot kaufen vielleicht. Ich weiß es nicht. Also klar, ich habe immer schon so einen Traum von einer Aluminiumjacht irgendwo.
Warum?
Das ist für mich so ein perfekter Werkstoff für ein Boot. Ich finde die auch sehr ansprechend von der Optik her. Das wäre auch mal ein Boot nochmal für eine lange Non-Stop-Fahrt irgendwie... Ja, könnte ich mir vorstellen. Und Aluminium ist super. Aluminium rostet nicht. Aluminium ist relativ weich, verformt sich, wenn man mal irgendwo gegenfährt. Natürlich gibt es auch Probleme, Elektrolyse und so weiter. Aber das führt dann jetzt auch einfach zu weit. Aber für mich ist das ein perfekter Werkstoff für ein Boot.
Und wenn der Lottogewinn nicht kommt, was machen Sie dann?
Ja, dann machen wir so weiter wie bisher. Die Karpe ist mir natürlich auch so ans Herz gewachsen, dass ich mir momentan auch nicht vorstellen kann, irgendwie mit einem anderen Boot jetzt noch groß unterwegs zu sein. Aktuell. Aber ich bin ja jetzt auch gerade erst wieder da und habe ja auch, wie gesagt, eine Freundin hier zu Hause, die mir dann auch irgendwann aufs Dach steigt, wenn ich sage, ich fahre jetzt nächste Woche wieder los. Es gibt so ein paar Ideen, die so im Kopf rumgeistern in verschiedene Richtungen, aber das ist alles nicht konkret und das habe ich mir auch angewöhnt in den letzten Jahren, jetzt nicht irgendwie mich da weit aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, Pazifik oder sonst irgendwie was und am Ende zu sagen, ja, nee, mache ich doch nicht. Also... Wir bleiben da im Geschäft und gucken mal weiter.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.